Jetzt geht's bei uns weiter mit der Initiative Lisa Fitko. Und zwar kriegen wir eine szenische Lesung zu hören unter dem Titel Leben und Widerstand von Lisa Fitko. Als Quellen wurden ihre zwei Bücher verwendet, und zwar einmal Solidarität unerwünscht und Mein Weg über die Pyrenäen. Genau, ich wünsche euch viel Spaß. And for our English-speaking audience, we have some headsets over there and we have a lovely team of translators translating into English. All right.
Mein liebes Lieslein, ich ersehe aus deinen Briefen, dass nicht alle meine Briefe in deine Hände gelangt sind. Und so muss ich nachtragen. Dieselbe Post, die mir deinen ersten Brief brachte, du weißt, was das für mich für eine Freude war, brachte auch einen Brief von Robert. Ich lasse zuerst deinen Brief und Vater den von Robert. Auf einmal ruft er: Malva lebt. Ich habe vor Freude geweint. Habe ich doch die ganze Zeit so um sie gezittert. Leider war das aber ein Irrtum. Du kennst ja Vaters Gewohnheit, immer von rückwärts mit dem Lesen anzufangen. Und da stand die Adresse von Malvas Grete. Er glaubte Malvas Adresse. Auf einmal sah ich ihn weinen. Mein Mäffchen, mein liebes, gutes, kleines Mäffchen ist tot. Die Bestien haben auch sie getroffen. Sie war in Theresienstadt. Es ist ihr dort verhältnismäßig gut gegangen. Sie hat sich auch dort mit ihrer Kunst ihr Leben verdient und sich gute Freunde geschaffen. Und Grete und Toni haben sich um sie gekümmert. Dann aber hat sie das Schicksal ereilt. Sie ist nach Birkenau abtransportiert worden. Und das Ende ist nicht auszudenken. Mich hat das sehr schwer getroffen und ich weiß, du wirst auch sehr traurig sein. Robert war die ganze Zeit versteckt. Toni hat in der Zeit viel geleistet, hat angeblich auch vielen anderen geholfen. Fritz und Eva sind durchgerutscht. Weiter schreibt Robert, dass alle von unserer Familie ausgerottet sind. Meine Tanten Aula und Heda, Dr. Schnitzer, Armin und andere. Lieslein, auch ich fürchte, dass ihr zu viel für uns ausgibt. Wenigstens würden die Sachen, die du uns ankündigst, hier ein Vermögen kosten. Ihr müsst viel durchgemacht haben mit Hans' Krankheit. Wie schön, dass es überstanden ist. Viele Küsse, Mutter. Berlin, 30. Januar 1933.
Ich hörte das Gegröhle, als ich aus der Hochbahn am Halleschen Tor stieg. Dann sah ich Haufen von braunen Uniformen auf dem Platz herumstehen. Ich wusste es schon seit heute Mittag, als im Büro Hildes Anruf kam. Hitler ist Kanzler. Später, als ich den Alexanderplatz überquerte, sah ich, wie sich dort SA-Gruppen sammelten. Aber hier? Bei uns? Mitten in Kreuzberg? Schon jetzt wagten sie es, sich hier offen zu zeigen. Seit heute also herrschte in Deutschland der offene Faschismus. Wir waren darauf vorbereitet gewesen. Wir sahen deutlich die Gefahr. Alles hatte darauf hingewiesen. Gestern noch hatten wir im Lustgarten mit Hunderttausenden Berlinern gegen den drohenden Faschismus demonstriert. Köpfe drehen sich in Richtung Reichskanzlei. Da, im zweiten Stock ist etwas los. Ich recke den Hals. Ans Fenster tritt der greise Feldmarschall, der gewählt wurde, um uns vor Hitler zu schützen. Wilde Ovationen. Hinter ihm sehe ich eine andere Gestalt. Das ist Meißner. Und nun erscheint der Führer mit erhobenem Arm, den er wie in einem Rausch herumschwenkt. Ohrenbetäubendes Gejohle. Sieg Heil. Heil Hitler.
Sieh da, einen Arm haben sie wohl nicht.
Hab ich auch schon gemerkt und der Mund ist jetzt zugefroren.
Ist irgendetwas nicht in Ordnung mit Ihnen?
Ich hatte nicht gedacht, dass hier alle mitmachen würden. Der Erste, der mich angepöbelt hat, schreit:
Wird's endlich!
Die nächststehenden stimmen ihm zu. Man empört sich über mich.
Na, gibt's denn sowas? Ist ja unerhört. Die wird schon bald merken, woher der Wind weht.
Und wir dachten, wir seien vorbereitet. Wir haben viel zu lernen. Auch dass wir mal den Arm heben müssen, wenn wir nicht untergehen wollen. Es wird große Opfer kosten. Aber Angst dürfen wir nicht haben. Nicht jetzt. Angst lähmt. Und man muss jetzt unsere Stimme hören.
Lisa Fitko, geborene Eckstein, war 1921 mit 12 Jahren mit ihren Eltern nach Berlin gekommen. Ganz glücklich war sie darüber nicht. Erst 3 Jahre zuvor hatte die Familie Lisas Geburtsort, das ukrainische Uschgorod, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte, verlassen müssen. Im Alter von 9 Jahren war sie 1918 mit ihrer Familie nach Wien geflohen. Bürgerliche Intellektuelle, deutschsprachige, böhmische Juden, Kriegsgegner und Kommunisten waren sie. Die Unzufriedenheit über den weiteren Umzug hielt nicht lange an. Schon bald wurde Lisa reingezogen in das turbulente politische Treiben des nachrevolutionären Berlins. Bereits 1924 trat sie in den kommunistischen Jugendverband ein, war Mitglied im Sozialistischen Schülerbund und später in der Kommunistischen Partei. Schnell übernahm sie Verantwortung im Jugendverband. Im Laufe der Jahre wurden ihr verschiedene Leitungsfunktionen übertragen und die politische Arbeit wurde zum Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Viele ihrer späteren Genossen und Wegbegleiter lernte sie schon früh hierbei kennen. Ab 1928 arbeitete sie bei der Roten Hilfe und kam mit einem wohl eher kleinen Gehalt über die Runden. Mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten musste Lisa umgehend abtauchen. Als bekannte Antifaschistin und Kommunistin war sie in ihrer Kreuzberger Wohnung nicht mehr sicher. Sie bezog Quartier in einer versteckten Wohnung am Comeniusplatz in Friedrichshain und war fortan illegal. Gemeinsam mit ihren jungen Genossinnen schloss sie sich dem Widerstand gegen das NS-Regime an.
Wir mussten unbedingt Protestaktionen organisieren. Wir mussten eine Zeitung herausbringen, noch vor den sogenannten Wahlen am 5. März. Eine regelmäßig erscheinende, illegale Zeitung. Wir durften uns nicht geschlagen geben.
Mittags traf ich mich mit Willi, Kurt und Max. Wir kannten uns schon lange, noch aus unserer Zeit im Sozialistischen Schülerbund. Die drei waren etwas jünger als ich. Wir hatten uns in einem kleinen Park verabredet. Ich sehe ihn noch vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Jedenfalls nicht in Kreuzberg, denn da sollte ich mich jetzt nicht mehr blicken lassen. Das hatte man mir jetzt noch mal ausdrücklich sagen lassen. Es musste etwas passiert sein. Sie schienen nach mir zu suchen.
In Kreuzberg haben sie schwer gewütet. Es ging die ganze Nacht durch, sagte Max.
Sie waren in die fast leeren Arbeiterlokale gestürmt und hatten mit Pistolen, Messern und Knüppeln bewaffnet, alles kurz und klein geschlagen. Auf der Straße hatten sie jeden, den sie für die Kommune hielten, zusammengeschlagen. Mehrere Leute waren durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei war nirgends zu sehen. Die SA zog gröhlend durch die Straßen, schlug die Wohnungstüren von Antifaschisten ein, misshandelte die Familien, zertrümmerte die Einrichtungen, verschleppte die Männer. Es hieß, sie würden in den Keller der SA-Kaserne in der Hedemannstraße gebracht.
Willi hatte gehört, wie furchtbar der Sturm 33 während der Nacht in Charlottenburg gewütet hatte. Es war zu erwarten, dass es dort die meisten Opfer geben würde. Schon in den letzten Wochen hatten sich die Morde an Antifaschisten gehäuft. Nicht nur Kommunisten, auch Reichsbannerleute waren überfallen worden.
Wir einigten uns schnell, den Plan zu ändern. Die Hauptsache war jetzt, sofort ein Flugblatt herauszubringen. Die Zeitung musste noch ein wenig warten. Mit der Wohnung für den Abziehapparat hatte etwas nicht geklappt. Ein Flugblatt jedoch konnten wir sofort hektografieren. Die Schlagzeilen lauteten:
Wer sind die wahren Brandstifter? Wer sind die Mörder? Gemeinsame Front gegen den faschistischen Terror.
Bald verlor ich meine Stellung bei der Bank, wo ich als Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete. Meine Gesinnung war bekannt. Ich hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht. Im Gegenteil. Es gab spitze Bemerkungen. Erst klang es wie Stichelei, doch dann wurde die Stimmung feindselig und sogar drohend. Ich hatte noch nicht gelernt, den Mund zu halten, wo es nötig war. Es kam zu einer heftigen politischen Auseinandersetzung und einige meiner Kollegen, die es mit ihrer neuen Treue zum Führer eilig hatten, drohten offen mit Denunziation. Ich ging mittags aus und kam nicht mehr zurück. Doch ohne Papiere gab es keine Arbeit. Ohne Papiere, ohne legal gemeldet zu sein, gab es so wenig, dass es fast aussichtslos war. Vielleicht würde ich eine Gelegenheitsarbeit finden, irgendetwas zum Übersetzen oder Tippen. Viel brauche ich ja nicht. Bei der billigen Miete komme ich mit wenig aus, dachte ich. Ich kann ja auch mal mit meinem Vater reden. Er wird mir sicher einen kleinen Zuschuss geben.
Mein Vater hatte in der Stadt zu tun und wir trafen uns abends in meinem Lieblingsrestaurant, Weiß Gschada in der Kommandantenstraße. Ich freute mich schon auf das Hühnergulasch. Es war das Beste in ganz Berlin. Richtig ungarisch. Und heute konnte ich es mir leisten, denn mein Vater würde bezahlen. Ich erklärte ihm meine Schwierigkeiten. Keine Stellung, nicht gemeldet, sodass ich nur Gelegenheitsarbeit finden könne. Ich brauchte Geld, um durchzukommen. Nicht viel. Ich konnte mit wenig auskommen. Mit einem kleinen, monatlichen Zuschuss von ihm würde ich es schon schaffen. Mit wie viel ich rechnen könne, fragte ich meinen Vater.
Du irrst dich. Wir können dir überhaupt nicht mit Geld helfen. Darüber musst du dir jetzt bitte im Klaren sein.
Ich sah ihn verblüfft an. Ich kannte ihn doch. Ich wusste, dass es ihm nicht leicht fallen würde, Nein zu mir zu sagen. Doch jetzt ließ sein Ton keinen Zweifel. Daran ist nichts zu ändern. Warum?
Weil wir nicht können. Deine Mutter und ich haben in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, ob wir bei diesen Zuständen hierbleiben wollen.
Aber ihr seid doch gerade erst umgezogen.
Ja, das stimmt, aber aus Sicherheitsgründen. Inzwischen ist die Lage aber noch viel ernster, noch viel schlimmer, als wir es uns je haben vorstellen können. Ich kann in diesem Land nicht mehr atmen. Ich habe daher begonnen, mich im Ausland umzusehen. Meine Firma hat mir versichert, mir bei ihren Zweigstellen außerhalb Deutschlands behilflich zu sein. Ganz sicher haben sie bei ihrem Angebot auch daran gedacht, dass es für die Firma in Deutschland jetzt wohl günstiger ist, keine Juden in leitender Stellung zu haben. Natürlich machen wir uns große Sorgen um dich, Lisa. Deine Mutter ist sehr unruhig und mit den Nerven gar nicht gut beisammen. Auch dein Bruder Hans will nur noch ein paar Monate bleiben, bis er den Doktortitel hat. Dann will er sehen, ob er im Ausland eine Stellung finden kann, vielleicht in Frankreich. Das Vernünftigste für dich ist, du kommst mit uns, nach Prag oder Wien. Dort findest du sicher Arbeit.
Ausgeschlossen. Ich kann jetzt nicht weg von hier.
Du kannst dich hier nicht halten. In deiner Lage kann es nicht gut gehen. Du gefährdest nur andere.
Wollt ihr mich mit eurer Nervosität anstecken? Die Gefahr ist am größten, wenn man die Nerven verliert. Wollt ihr das?
Nicht so laut.
Vater, ich kann nicht weg. Wir können nicht aufgeben. Ich bin kein Deserteur. Herr Weiß, der Kellner, begleitete uns zur Tür.
Herr Direktor,
sagte er und schüttelte meinem Vater immer wieder die Hand.
Einen miesen Schoff werden wir haben, Herr Direktor.
Was meint er? Einen miesen, was ist ein Schoff?
Schoff ist ein jiddisches Wort. Es heißt das Ende.
Berlin, April 1933.
Inzwischen war es schon einen Monat her, seit wir angefangen hatten, an einer Zeitung zu arbeiten. Immer wieder wurde es verschoben. Nach allem, was in dem einen Monat geschehen war, mussten wir jetzt, im April, von vorn anfangen.
Am Donnerstagmorgen war ich, wie verabredet, 9:55 auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Friedrichstraße. Den Block trug ich unter der Bluse. Bruno hatte alles organisiert. Maria sollte mich hier treffen und in die Wohnung mit der Schreibmaschine führen.
Ich ging langsam den Bahnsteig auf und ab und sah mich nach Maria um. Ich kannte sie durch Bruno. Sie war rundlich, dunkelblond und ein paar Jahre älter als ich. Offenbar war sie noch nicht da. Plötzlich fiel mein Blick auf Walter. Walter? Er saß allein auf einer Bank. Wieso war er denn hier? Er musste mich wohl schon gesehen haben, denn er nickte mir unmerklich zu. Eigentlich sollte man sich nicht kennen, aber schließlich war es doch Walter. Ich blieb einen Moment stehen, sah mich um und ging dann langsam hinüber zu der Bank, setzte mich neben ihn, ohne etwas zu sagen.
Nimmst du auch den Zug nach Norden?
Ja.
Du wartest auf jemanden?
Ja, und du?
Ich auch. Wir gehen bestimmt zusammen.
Ich sah auf die Bahnhofsuhr. Es war jetzt 9:09. Ich sah mich nochmal um, aber Maria war noch nicht da. Naja, 4 Minuten. So genau konnte man ja gar nicht sein.
Du wartest auf Maria?
Ich nickte.
Wird sicher gleich hier sein.
Wir saßen nebeneinander und schwiegen. Ein Zug fuhr ein und ich schaute auf die Türen und die Menschen, die ausstiegen. Jemand, der rundlich war und dunkelblond. Hier? Nein, das war sie bestimmt nicht. Auf die Haarfarbe sollte ich eigentlich weniger achten, denn Maria trug einen Bubikopf und trug vielleicht einen Hut. Wir trugen jetzt auf einmal alle Hüte, weil man damit so bürgerlich aussah. Doch Maria war nicht unter den Aussteigenden. Ich sah wieder auf die große Uhr. Es war 15 Minuten nach 10. Mir war ungemütlich. Ich sah auf Walter, der ganz gelassen dasaß. Es war niemand in Hörweite. Man soll nicht länger als 10 Minuten warten.
Stimmt, theoretisch, aber so geht es nicht. Wenn man alle Regeln genau befolgt, kommt man nicht weiter.
Wir warteten. 18 nach 10.
Noch einen Augenblick, sie wird bestimmt gleich kommen. Ich muss auf jeden Fall noch heute hin. Ich kann es nicht verschieben.
10.20 Uhr, das sind 15 Minuten Verspätung.
Hör zu, ich kenne die Wohnung, ich war schon mal dort. Ich weiß die Adresse nicht, aber ich kann mich genau an die Straße und an das Haus erinnern. Und ich kann es leicht finden. Maria muss etwas dazwischen gekommen sein, aber wir könnten auch ohne sie hingehen. Was meinst du?
Auf keinen Fall. Du weißt, das sind die Dummheiten, durch die man hochgeht. Wir haben 20 Minuten hier gewartet, etwas stimmt nicht. Das ist jetzt klar. Wir müssen verschwinden.
Wahrscheinlich hast du recht. Ja, wahrscheinlich. Es ist nur, weil dort jemand auf mich wartet, aber... Ja, das stimmt schon, man darf so etwas nicht tun.
Er zögerte noch ein wenig, dann stand er auf, sah mich nochmal an und ging nach rechts zum Ausgang. Ich wartete ein wenig, dann ging ich nach links auf die Rolltreppe zu. Sollte ich jetzt wieder nach Hause? Vielleicht war es besser, doch noch etwas zu warten. Irgendetwas war schiefgegangen. Und ich hier mit dem ganzen Zeitungstext unter meiner gestickten Bluse. Ich hatte sie angezogen, weil sie weit war und man nichts darunter sehen konnte. Ich ging eine Weile herum in Richtung Lustgarten. Ich konnte ins Museum gehen. Aber gerade jetzt interessierte mich das Museum überhaupt nicht. Mir war nicht wohl. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich wanderte weiter, kam zum Alex, setzte mich zu Aschinger und trank eine Kasse Kaffee. Die Kopfschmerzen gingen nicht weg. Was war nur mit Maria passiert? Vielleicht übertrieb ich. Vielleicht war nur etwas Unerwartetes, ganz und gar Harmloses dazwischen gekommen. Das war ja immer möglich. Ach was, ich sollte jetzt besser nach Hause gehen und mich hinlegen.
Angekommen in meinem neuen Unterschlupf, horchte ich im Flur für einen Augenblick. Vorsicht, sagte ich mir. Es war still im Treppenhaus und ich ging leise durch den Gang zur Wohnungstür, steckte den Schlüssel ins Loch und drehte ihn langsam um und öffnete die Tür einen Spalt. War da nicht ein Geräusch? Ich erschrak. Im Halbdunkeln glaubte ich, jemanden an der Tür zu sehen. In mir zuckte es. Ist es jetzt soweit?
Ich bin es,
sagte Brunos Stimme, bevor ich die Tür von außen wieder zuziehen konnte. Als er die Tür hinter mir schloss, sah ich, dass seine Hand auf der Klinke zitterte.
Du bist zurück.
Ja, was ist denn? Wieso bist du hier? Meine Stimme wollte nicht recht mittun. Ich habe auf Maria gewartet.
Sie ist nicht gekommen? Dann hält sie also durch.
Du weißt etwas. Was ist geschehen?
Maria ist in der Wohnung mit der Schreibmaschine. Sie wird dort von der Gestapo festgehalten und sie warten darauf, dass irgendjemand zu ihr kommt. Sie haben sie nicht zum Reden gebracht, sonst hätten sie dich am Bahnhof Friedrichstraße geschnappt. Niemand weiß, wer sonst noch in die Falle gegangen ist. Zu viele Leute kannten die Wohnung.
Woher weißt du das denn alles?
Jemand, der hingegangen ist, hat was gerochen und konnte abhauen.
Und was jetzt? Kann man noch jemanden warnen? Können wir Maria helfen? Und hier die Zeitung, der Text, wo kann ich ihn tippen? Kennt jemand, der dort hochgehen könnte? Meine Adresse hier. Meine Gedanken gingen kreuz und quer. Diese Kopfschmerzen. Als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf schlagen würde. Ich muss mich eine Weile hinlegen. Kannst du noch hierbleiben, Bruno? Ich nahm eine Aspirin, legte mich aufs Bett und musste wohl sofort eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, war mein Kopf klarer. Bruno war noch da. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich musste die Zeitung hier auf meiner Schreibmaschine tippen. Wir legten eine dicke Decke unter die Maschine, damit das Tippen nicht so laut wurde. Dazu würden wir noch laute Schallplatten auflegen, um das Klappern zu übertönen.
Hier, der Triumphmarsch aus Aida. Der macht einen tollen Krach.
Die Wachsplatten, die ich hinter den Büchern aufbewahrt hatte, würden reichen. Bruno legte Aida auf. Ich begann zu tippen und als der Marsch zu Ende war, kurbelte Bruno und es fing wieder von vorne an. Es dröhnte in meinen Ohren und ich tippte so schnell ich nur konnte. Und dabei dachte ich, wenn ich das schaffe und es ist vorbei, will ich nie wieder Aida hören. Ich will überhaupt keinen Triumphmarsch mehr hören. Mein ganzes Leben nicht.
Inzwischen war es Juni geworden. Die antifaschistische Arbeit wurde immer riskanter. Die Gewalt der SA-Truppen und die systematische Verfolgung durch die Gestapo zogen die Schlinge um den deutschen Widerstand immer enger. Ständig wurden Gruppen und Personen hochgenommen, verschleppt und verhört.
3 unserer 9 Flugblattverteiler waren verhaftet worden. Gleich beim ersten Mal. Kurt und ich hatten uns vor ein paar Tagen mit ihnen getroffen und wir hatten alles ganz genau besprochen. Die 3 waren jung, sie waren voller Ungeduld und wollten beim Widerstand gegen die faschistischen Banden unbedingt dabei sein. Kurt hatte Bruno von der Verhaftung verständigt. Es gelang einem der 3 Jungs, durch seine Mutter einen Kassiba, ein verbotenes Schriftstück, herauszuschmuggeln. Sie hätten gehört, dass ich nach ihrer Verhaftung ins Ausland geflohen sei, und so hätten sie alles auf mich geschoben. Sie hätten sich untereinander verständigt und die gleiche Aussage gemacht. Die Flugblätter hätten sie von einem Mädchen erhalten, das sich Lisa nennt. Unter Drohung gaben sie eine Personenbeschreibung ab. Sie wurden tatsächlich bald entlassen. Und jetzt, das war klar, standen sie unter Beobachtung. Ich musste fort. Ich hatte kein Quartier, keine Papiere, kein Geld, keine Arbeit. Ich wusste, dass ich mich nicht länger halten konnte. War ich als Jüdin besonders gefährdet? Wahrscheinlich. Ich hatte es bisher allerdings noch nicht zu spüren bekommen.
Die KPD entsandte Lisa nach Prag, um dort ihre Arbeit für den deutschen Widerstand fortsetzen zu können. In Prag lernte Lisa auch ihren zukünftigen Ehemann, den Spandauer KPD-Kader Hans Fitko, kennen. Auch er war für den deutschen Widerstand in der Grenzarbeit tätig. Von Prag aus führten ihre Einsätze sie weiter nach Basel und später nach Amsterdam. Informationen, verbotene Schriften und Menschen brachten sie über die deutsche Grenze. Diese Arbeit endete aus nicht weiter bekannten Gründen mit dem Ausschluss der beiden aus der kommunistischen Partei, den sie trotz Unverständnis hinnehmen mussten. In einem Brief schreibt Hans, dass er auch nach dem Ausschluss unverändert auf dem Boden der Partei und der kommunistischen Internationalen stehe. Es muss ein erheblicher Schlag gewesen sein, die politische Verbindung und die Zugehörigkeit zur Partei zu verlieren. Nun waren sie auch organisatorisch auf sich allein gestellt. Ohne finanzielle Unterstützung, ohne Wohnung und ohne Hilfe gingen sie nach Paris, wo Lisas Bruder bereits Zuflucht gefunden hatte. Die Rückkehr nach Paris, 10 Jahre nach ihrem letzten Besuch als Jugendliche, war für Lisa ein Schritt in eine andere Welt. Das Paris, das sie so geliebt hatte, mit seinen kleinen Bistros, dem Leben im Montparnasse und dem Geist der Kreativität und Intellektualität, der durch die Straßen zog, hatte sich stark gewandelt. Nun, im Jahr 1939, fand sie sich im Sturmzentrum der europäischen Emigrationsbewegung wieder. Flüchtlinge aus allen Ecken des Kontinents suchten Sicherheit in Paris. Doch die Stimmung der Bevölkerung war ihnen gegenüber kühl, oft feindselig. Wie viele andere Immigranten hielt sich Lisa mit ihrem Mann Hans durch Gelegenheitsarbeiten über Wasser, oft für ein paar Francs oder nur für Kost und Logis. Obwohl Frankreich im September 1939 an der Seite der Alliierten in den Krieg gegen Deutschland eingetreten war, blieb es an der deutsch-französischen Grenze lange still. Dieser Sitzkrieg oder Drôle de Guerre, wie die Franzosen ihn nannten, war eine seltsame Phase des Wartens, ein Vakuum, das erst im Mai 1940 gefüllt wurde, als deutsche Truppen die Grenze überquerten und eine aktive Front entstand. Mit dem Beginn des offenen Krieges änderte sich alles.
Vor 4 Tagen, als der Drôle de Guerre zu Ende war und der deutsche Angriff begann, verkündeten große rote Plakate an allen Mauern, dass alle feindlichen Ausländer in Camps de Concentration interniert würden.
Feindliche Ausländer waren Ressortissants Allemands, deutsche Staatsangehörige.
Uns Immigranten hatte die Nazi-Regierung zwar die deutsche Staatsbürgerschaft abgesprochen, doch konnte Ressortissant auch als aus Deutschland stammend übersetzt werden.
Was immer es hieß, die französischen Behörden erklärten jedenfalls, dass wir feindliche Ausländer seien und daher in Lager gesperrt werden müssten. Auch die Österreicher, die nach dem Anschluss nach Frankreich geflohen waren, mussten ins Lager. Da Österreich jetzt zum Reich gehörte, waren auch sie Ressortissants. Genau genommen fiel ich, wie viele andere, in keiner dieser Kategorien, da ich zwar noch unter Kaiser Franz Josef, aber nicht im jetzigen Österreich geboren war. Aber den Polizeikommissar hatte diese Besonderheit nur noch übler gestimmt und er erklärte:
Wer Deutscher ist, bestimme ich.
Es schien, als führen wir tagelang kreuz und quer durch das Land. Wir fragten jeden Soldaten, der auftauchte:
Wo sind wir? Wohin fahren wir?
Doch jeder zuckte nur die Achseln. Vielleicht wusste wirklich niemand, wohin wir geschickt wurden.
Es ging über eine enge Brücke. Auf beiden Seiten standen baskische Bauersfrauen. Feindselige Augen starrten uns an. Knochige, böse Köpfe saßen auf säulenartigen Gestalten, vom Kopf bis zu den Füßen in Schwarz gehüllt. Wortlos spuckten sie uns an und warfen Steine. In dem Traum, der von Zeit zu Zeit wiederkehrt, sehe ich, wie die kleine Brücke in Oloron immer vor dieser Mauer des Hasses ist. Im Traum ist natürlich alles verzerrt. Hinter der Brücke hörte das Spucken und Steinewerfen auf. Lastwagen warteten auf uns. Wir fuhren eine Straße hinunter und dann sahen wir die endlose Weite des Lagers, die öde Erde und die Baracken. Wir waren in Sicherheit. Wir waren hinter Stacheldraht.
Das Lager von Görs war 1939 entstanden, als Hunderttausende von spanischen Republikanern vor den Faschisten über die Pyrenäen nach Frankreich flohen. Ließ man sie das Gelände nahe Oloron, auf dem es nichts gab als den nackten Lehmboden, mit Stacheldraht einzäunen und sperrte sie in die Umzäunung. Nach und nach wurde Material herbeigeschafft, mit dem die Spanienkämpfer primitive Baracken bauten. Unter den republikanischen Truppen waren die Männer der internationalen Brigaden und unter ihnen die deutschen Emigranten, die auf der Seite der Republik gekämpft hatten.
Die tägliche Hauptmahlzeit waren Pois Chiche, Kichererbsen. Außer einem Stück Brot pro Tag war das die einzige Nahrung.
Kichererbsen sind steinharte Kugeln, die man über Nacht einweichen muss. Dann lässt man sie viele Stunden kochen, damit sie essbar werden.
Es gab aber kein Kochgeschirr dafür, denn die Töpfe wurden morgens für die Jauche, die man Ersatzkaffee nannte, gebraucht. Und wohin sollte man inzwischen die Suppe für etwa 1000 Menschen in unserer Abteilung füllen?
Das Essen bestand also aus einer Kelle warmen, trüben Wassers, in dem Kieselsteine schwammen, die man unzerkaut herunterschlucken müsste. Wie ich diese Kichererbsen hasste. Jeden Tag musste ich mich zwingen, sie herunterzuwürgen. Das Leben in jenen ersten Junitagen in Görs beschränkte sich auf die täglichen Lagerereignisse. Nachrichten von jenseits des Stacheldrahts waren nicht zu haben und verboten. Doch schwerer als das Verbot wog bei den Lagerinsassen die Sorge um die eigene Existenz, die das Dasein ausfüllte und alles andere überschattete. Die Welt war zusammengeschrumpft. Sie befand sich innerhalb des Lagers von Görs. Sie ging nur bis zur Umzäunung. Dahinter begann das Unbekannte, das Beziehungslose draußen.
Doch bald begann das Weltgeschehen durchzusickern. Durch den Stacheldraht und die Ritzen der selbst errichteten Mauern, über alle Verbote hinweg. Der 14. Juni 1940. Wir hatten immer noch Zeitungsverbot, aber die Nachrichten kamen jetzt trotzdem durch.
Deutsche Truppen marschieren durch Paris.
Wir wussten, dass das den Tatsachen entsprach, aber fassen konnten wir es nicht. Innerhalb von 4 Wochen. Und es ging weiter.
Vorstoß der Boche gegen Süden.
Wo würden sie Halt machen? Wenn ich nur wüsste, wo das Lager war, in das man meinen Mann gesteckt hatte. Und was war mit meinen Eltern geschehen? Waren sie in Paris stecken geblieben? Oder waren sie unter den 6 Millionen, die die Straßen Frankreichs verstopften? Immer neue Gerüchte.
Die Deutschen sind in der Nähe von Bordeaux.
Die militärischen Strategen unter uns erklärten, warum das technisch unmöglich sei. Und wenn es aber wahr wäre? Görs war nicht weit von Bordeaux. Wir müssen hier heraus.
Heraus? Stellst du dir das denn vor, wie man aus einem KZ herauskommt? Und wie kommt man über den Stacheldraht? Wohin sollen wir gehen?
Man muss es versuchen. Es muss gelingen. Was meinst denn du, was wir tun sollen? Hier sitzen und auf die Gestapo warten. Die Lagerdisziplin schien sich aufzulösen. Die Wachen, die Offiziere, Selbst der Kommissar Special de Police, alle waren verwirrt und außer Fassung. Man hatte jede Orientierung verloren, weil es an Richtlinien fehlte. Die Ordnung brach zusammen, weil es keine Anordnung mehr gab. Inzwischen kamen immer neue Lastwagen an, vollgeladen mit Frauen. Wir versuchten uns durch den Stacheldraht hindurch mit ihnen zu verständigen. Woher kommt ihr? Wir sind Belgierinnen. Wir kommen aus Holland.
Einige Frauen wurden von den anderen separiert. Wer waren sie? Wir sahen, dass sie zum Îlot des Indésirables, zum Block der Unerwünschten, geführt wurden.
Der Lagerkommandant will nur die wirklich Gefährlichen dort festhalten. Mich beauftragt er, ganz schnell eine Liste zu machen, sie zu separieren, bevor die Gestapo hier ist. Ja, wer ist denn wirklich gefährlich? Was heißt denn überhaupt gefährlich? Gefährlich heute oder gefährlich morgen? Das sagt er nicht, der feige Hund. Schiebt einfach die Verantwortung auf mich ab.
Also los, Sie beide. Sie müssen die Verhöre übersetzen.
Da irren Sie sich, Sie versoffener Herr Kommissar, dachte ich. Wir machen keine Listen. Sie, die französischen Behörden, haben uns in diesen Lagern zusammengesteckt. Die politischen und die jüdischen Immigranten. Seltsame Exoten wie zum Beispiel ungarische Dichter und elsässische Nonnen. Und mit allen zusammen die Nazis. Nein, wir geben ihnen nichts. Wir helfen ihnen nicht, denn wir misstrauen ihnen. Wir wissen, wer die Nazis unter uns sind. Wir kennen den Feind. Sie aber sind nicht sicher, mit wem sie es halten sollen. Nein, wir arbeiten nicht mit ihrer Polizei.
Man brachte die Frauen vom Indésirable zur Hütte hinüber. Unter ihnen waren gleich mehrere bekannte Gesichter, Leute von uns und die vielen Unbekannten.
Und dieser betrunkene Oberkommandant würde jetzt entscheiden, wer der Gestapo ausgehändigt werden sollte und wer nicht? Aber nein, das durfte nicht sein. Konnten wir oder mussten wir?
Ich sah Marianne, die mit mir abkommandiert worden war, wieder an. Sie nickte leicht mit dem Kopf, beugte sich zu mir und sagte leise auf Deutsch: Sollen wir es versuchen?
Wir gingen mit dem Kommissär in die Hütte. Die Frauen in den umliegenden Îlots konnten uns sehen und ich fühlte ihre Blicke durch den Stacheldraht hindurch in unserem Rücken. Und wir wussten, was sie dachten. Die beiden arbeiten also mit der Polizei. Mir machte es im Moment nichts aus, denn wir hatten keine andere Wahl. Unsere Aufgabe war nicht schwer. Man durfte nur nicht vergessen, worum es ging.
Die Nazi-Gegner und die Verfolgten aus der unerwünschten Abteilung herauszubekommen, bevor die Gestapo kam.
Viele Frauen waren uns bekannt, manche zumindest dem Namen nach. Es war leicht, mit ein paar kurzen Fragen festzustellen, auf wessen Seite sie gehörten.
Die ersten, die wir fragten, rissen die Augen auf. Sie sahen das unglaubliche Paar auf der Bank, schauten uns voller Misstrauen an und antworteten ausweichend. In Gürs war man immer auf eine Falle gefasst. Doch nach kurzer Zeit hatte sich draußen unter den Wartenden herumgesprochen, welcher Art unsere Criblage, unsere politische Selektion war.
Unter den Holländerinnen und Belgierinnen, die als Verdächtige hierher gebracht worden waren, gab es eine Reihe von bekannten Namen. Sie oder ihre Männer waren Pazifisten, Künstler, Journalisten, Schriftsteller, Gewerkschaftsführer. Zum Glück kannte der Kommissar selbst in nüchternem Zustand nicht einen davon. Es schien ihm auch nicht einzufallen, dass man in Belgien eher Französisch als Deutsch sprach.
Und wir übersetzten. En règle, sagten wir. Papiere in Ordnung, es liegt nichts gegen diese Person vor, nicht verdächtig. Der Kommissar hörte kaum zu. Manchmal gab er den Wachen mit der Hand ein Zeichen. Die Frau wurde herausgelassen und war nun eine einfache Gefangene, wie wir alle. Nicht mehr eine Unerwünschte.
In der letzten Gruppe waren meist Reichsdeutsche. Sie hatten sich wie überall im Lager abseits gehalten. Deutsche Staatsbürgerinnen, die unter dem Verdacht standen, Nazi-Agenten zu sein. Wie einfach es war, sie von den Immigrantinnen zu unterscheiden. Noch deutlicher als ihre gültigen deutschen Pässe sprach ihr Wesen. Wie kann man es beschreiben?
Das Dritte Reich hatte ihnen einen Stempel aufgedrückt. Einen bunt deutsche Mädelstempel, den man hörte, sah und fühlte.
In den wenigen Fällen, wo wir uns nicht ganz sicher waren, mit wem wir es zu tun hatten, erklärten wir, dass die Frau nicht verdächtig sei.
Wir durften auf keinen Fall irrtümlich die falschen Leute ins Ilo und Desan Diserable zurückschicken. Einige Nazis mehr oder weniger unter uns spielten dagegen keine Rolle. Sie würden schnell erkannt und wie die anderen isoliert werden. Die eindeutigen Nazis ließen wir ohne Gewissensbisse zurückgehen in ihren Sonderblock. Sollten sie dort eine Empfangsfeier für die Gestapo vorbereiten.
Immer mehr kaum zu glaubende Nachrichten vom Vordringen der Deutschen. Immer mehr nagten die Fragen, wo sind unsere Familien? Was ist mit den Männern geschehen? Es gab Gerüchte, dass die Lager der Männer von den Deutschen überrannt und alle gefangen genommen worden seien.
Ich glaubte das nicht. Sie werden doch nicht ruhig da sitzen und auf die Nazis warten, sagte ich mir. Sie werden ausbrechen. Trotzdem, wenn ich daran dachte, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend.
In Gürs wuchs die Verwirrung der Lagermannschaft von Stunde zu Stunde. Und so konnten wir ungehindert in die anderen Abteilungen gehen und den Verbindungsleuten die Entlassungsscheine geben. Wir hatten vor, uns am nächsten Morgen aus dem Staub zu machen. Um 8 Uhr wollten wir uns auf der linken Seite des Tores treffen und einzeln oder zu zweit versuchen, durchzukommen. Draußen würden wir erst einmal in verschiedenen Dörfern untertauchen und sehen, wie weit die Deutschen vorrückten. Nach Mitternacht saßen immer noch alle draußen herum. Da sich niemand mehr um die Vorschriften kümmerte, war das jetzt möglich. Plötzlich sprach mich eine der Frauen in der Dunkelheit an.
Ich überlege dauernd. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob wir das Richtige tun.
Ich erkannte die Stimme und drehte mich zu der Frau um. Wie meinst du das? Was sollten wir denn sonst tun?
Vielleicht ist es falsch, einfach von hier zu türmen.
Einen Moment war ich sprachlos. Jetzt, ein paar Stunden vor dem entscheidenden Augenblick schwanken. Und gerade sie, die als ruhig und überlegt bekannt war und angeblich nie die Nerven verlor. Du kannst doch nicht im Ernst meinen, dass wir hier sitzen sollen und auf die Gestapo warten.
Sieh mal, jeder Fall ist verschieden. Ich denke vor allem an Otto. Er gehört doch zu den am meisten Gefährdeten. Er weiß, dass ich hier bin und so wird er mich hier suchen. Wenn ich weggehe, würde ich die Verbindung verlieren. Wo sonst sollte er mich finden?
Verbindung? Finden? Wenn man sich je wiederfinden will, dann muss sich jeder erst einmal selber retten. Er und du und wir alle.
Du hast wahrscheinlich recht, aber ich kann die Zweifel nicht loswerden. Wenn man die Gefahren bedenkt, hier in Gürs kenne ich mich wenigstens aus. Draußen ist das Unbekannte. Die Nazis werden überall hinkommen. Wo sind die Chancen zum Durchkommen besser? Lass mich noch überlegen.
Ich konnte jetzt nicht schlafen gehen. Das ganze Lager schien wach zu sein. Es war erst Ende Juni, aber die Nacht war schwül. Oder war es die Unruhe? Die Angst, die in der Luft lag und die sie so drückend machte? Vor allem muss man hier heraus, sagte ich zum 10. Mal. In dieser Verwirrung kann man durchschlüpfen.
Wohin?
Es ist doch egal, Hauptsache heraus aus der Gefangenschaft. Heraus aus Gürs, bevor die Nazis hier sind.
Ohne Geld, man muss doch essen.
Wegen der Porschisch wollen sie im KZ bleiben.
Aber meine Familie, wie finden wir uns? Die Männer werden bestimmt herkommen, um uns zu holen. Wollen sie denn nicht auf ihren Mann warten?
Auf meinen Mann? Nein, da müsste ich lange warten. Wenn er erfährt, dass man aus Gürs heraus konnte, wird er mich hier nicht suchen.
Hans, sagte ich Monate später einmal zu meinem Mann, ist es dir eigentlich nie eingefallen, mich in Gürs zu suchen? Damals, als manche Männer hingingen, um ihre Frauen zu holen. Nein, sagte Hans und lachte. Das war doch klar, dass du nicht in Gürs sitzt und auf mich wartest. Das wäre doch widersinnig gewesen. Während der Flucht aus dem Norden war ich einmal mit einigen Kameraden unterwegs, die nach Gürs wollten. Bevor wir uns trennten, sagten sie, gib uns wenigstens ihren Namen, falls sie doch noch dort ist. Lisa heißt sie, sagte ich. Aber strengt euch nicht zu sehr an, sie ist nicht mehr dort.
Manchmal ist mein Gedächtnis mir ein Rätsel. Es holt nichtssagende Bilder aus jener letzten Nacht herauf. Da hängt eine rote Bluse, die im Wind flattert. Ich sehe auch einen schiefen Hocker, auf dem eine unbekannte Frau sitzt. Und dann kommt der Morgen und die Flucht aus Gürs. Meine Erinnerungen sind verschwommen. Nur eine farblose Chronik ist mir erhalten geblieben. Vielleicht war ich zu müde. Vielleicht hat es nicht weiter gereicht.
Mit der Besetzung von Paris flohen Lisa und ihr Mann Hans in den Süden Frankreichs und mit ihnen zehntausende andere Emigranten. Während im Norden und Westen die deutschen Besatzer herrschten unterstand der südliche Teil des Landes der französischen Regierung in Vichy, die mit den Nazis kollaborierte. Mit dem Vorrücken der deutschen Truppen im Norden und dem Faschismus in Spanien und Italien wurde Südfrankreich trotz Kollaborationsregimes zum vorerst sichersten Ort in Europa. Marseille glich dabei einem Bienenstock und quoll förmlich über. Der Strom all derer, die vor den Nazis flohen, schien nicht abzureißen. Ein hektisches Gewimmel in den Straßen, Flüchtlinge aller Couleur, die sich verzweifelt an die zahllosen Hilfskomitees wandten, die überall in der Stadt eröffneten, um die heimatlos Gewordenen mit dem Nötigsten zu versorgen. Es gab Hilfskomitees jeder politischer Fasson und jeder Herkunft. Sozialistische, kommunistische, christliche, jüdische, polnische, belgische und viele mehr. Das wohl bekannteste unter ihnen, das US-amerikanische Emergency Rescue Committee, das mit der Rettung europäischer KünstlerInnen und Intellektueller beauftragt war. Als die Aussicht auf Rettung in Frankreich immer aussichtsloser wurde, war die Suche nach einem Weg zum nächsten sicheren Hafen, Lissabon, das Gebot der Stunde. Der Weg dorthin führte über die spanische Grenze. Südfrankreich, 1940.
Von Leuten, die inzwischen schon über die Grenze waren, hatten wir gehört, in Banyuls, dem letzten Ort vor der Grenze, gab es einen Bürgermeister, Monsieur Azema. Er sei Sozialist und zudem bereit, den Emigranten zu helfen. Zuerst musste ich also mit ihm und, wenn möglich, mit anderen, den Emigranten wohlgesonnenen Einheimischen, vorsichtig Verbindung aufnehmen. Es klappte überraschend schnell. Doch die Verhältnisse waren seit kurzem schwieriger geworden. Die bisher benutzten Wege über Seberis, den Grenzort, waren jetzt scharf bewacht und mussten gemieden werden. Monsieur Azema verriet mir einen sicheren, geheimen Schmugglerweg. Er nannte ihn La Route Lister. General Lister von der spanisch-republikanischen Armee hatte ihn während des spanischen Bürgerkriegs für seine Truppen benutzt. Bürgermeister Azema drängte selbst darauf, dass die Emigranten den Grenzübertritt organisierten und dafür sorgten, dass der neue Weg auch von den Nachfolgenden benutzt wurde.
Ich bin ja vielleicht eines Tages nicht mehr hier und überdies ist es unvorsichtig, wenn sich so viele Flüchtlinge hier auf der Mairie, dem Rathaus, melden.
Erst später verstand ich richtig, warum er damit rechnete, eines Tages zu verschwinden. Er war den Behörden bekannt wegen seiner Tätigkeit während des spanischen Bürgerkriegs. Am besten sei es, meinte er, wenn jemand einige Zeit hier in Banyuls bleiben könnte, um den Flüchtlingen über die Pyrenäen zu helfen.
Mit Unterkunft und Lebensmittelkarten könnte ich euch vorläufig versorgen.
Monsieur Azema nahm aus einer Kiste unter seinem Schreibtisch einige Büchsen mit Milch und Gemüse heraus. Die Büchsen waren schwer und der Weg zwischen den Felswänden von Banyuls zurück nach Port-Ventre weit. Aber was machte das schon aus, wenn man solche Schätze hatte? Milch und Gemüse und vor allem ein neuer, sicherer Grenzweg. Ich erinnere mich, dass ich damals auf dem Weg zurück das erste Mal mit offenen Augen die Gegend sah. Das unwirklich blaue Meer und die Bergketten mit den grünen Weinbergen, dazwischen schon etwas Gold und ein Himmel so blau wie das Meer. Man kann es nicht schildern. Man muss dort gewesen sein.
Der erste und prominenteste Grenzübertritt, den Lisa organisierte, war die Flucht von Walter Benjamin. Der bekannte Philosoph und Kulturkritiker war einer der prägenden intellektuellen Köpfe seiner Zeit. Lisa und er waren sich schon in Paris begegnet. Vielleicht auch schon in Berlin.
Ich weiß, dass es der 25. September 1940 war, in einem engen Dachstübchen in Port-Vendre. Ich hatte mich vor ein paar Stunden schlafen gelegt, als mich ein Klopfen an der Tür weckte. Ich sah das graue Morgenlicht durch das hohe Dachfenster und dachte, das kann doch nur das kleine Mädchen von unten sein. Es klopfte wieder und ich stand auf und öffnete verschlafen die Tür. Doch es war nicht das Kind. Ich rieb mir die Augen. Vor mir stand einer unserer Freunde, Walter Benjamin, der, wie viele andere, nach Marseille geflohen war, als die Deutschen Frankreich überrannten. Der alte Benjamin, wie er bei mir hieß. Ich weiß nicht recht, warum. Er war ungefähr 48.
Gnädige Frau, entschuldigen Sie bitte die Störung. Hoffentlich komme ich nicht ungelegen. Man hat mir erklärt, wie ich sie finden kann. Sie würden mich über die Grenze nach Spanien bringen.
Die Welt gerät aus den Fugen, dachte ich, aber Benjamins Höflichkeit ist unerschütterlich. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass ich kein erfahrener Führer in dieser Gegend bin? Ich kenne den Weg eigentlich gar nicht. Ich selbst bin noch nie dort oben gewesen. Was ich habe, ist ein Stück Papier mit einer Wegskizze, die der Bürgermeister aus dem Gedächtnis gezeichnet hat. Und dann hat er mir einige Einzelheiten beschrieben, Abzweigungen, die wir nehmen müssen. Wollen Sie sich auf das Risiko einlassen?
Ja, sicher. Nicht zu gehen, das wäre das eigentliche Risiko.
Nach dem Aufstieg durch die grünen Hügel, die sacht ins Meer ausliefen, verlief unser Pfad parallel zur wohlbekannten offiziellen Straße, die am Gebirgskamm entlangführte und leicht gangbar war. Unser Weg, La Route Listère und ein uralter Schmugglerpfad, lag unterhalb der Straße und war durch den Gebirgsüberhang verdeckt, sodass er von den französischen Grenzwachen, die oben patrouillierten, nicht gesehen werden konnte. An einigen Stellen kamen sich die beiden Wege sehr nah und dort mussten wir uns still verhalten.
Benjamin wanderte langsam und gleichmäßig. In regelmäßigen Abständen, ich glaube es waren 10 Minuten, machte er Halt und ruhte sich für etwa 1 Minute aus. Dann ging er in demselben gleichmäßigen Schritt weiter. Er hatte sich das, wie er mir erzählte, während der Nacht überlegt. Mit dieser Methode werde ich bis zum Ende schaffen. Ich mache in regelmäßigen Abständen Halt. Die Pause muss ich machen, bevor ich erschöpft bin. Man darf sich nie völlig verausgaben.
Was für ein merkwürdiger Mensch, dachte ich. Kristallklares Denken, eine unbeugsame innere Kraft und dabei ein hoffnungsloser Tollpatsch.
Der Weg stieg jetzt nur noch leicht an, aber seine Beschwerlichkeit machte Benjamin sicher zu schaffen. Schließlich war er seit 7 Uhr auf den Beinen. Er ging jetzt noch etwas langsamer und machte längere Pausen, aber immer nach der Uhr. Er schien ganz davon in Anspruch genommen, den Rhythmus einzuhalten. Es muss ungefähr 2 Uhr nachmittags gewesen sein, als wir das Ende der Felswand erreichten und im Tal konnte ich ganz nah den Ort sehen.
Das dort unten ist Porbou, der Ort mit der spanischen Grenzstation, wo Sie sich melden. Diese Straße führt direkt hin, eine richtige Straße. Ich muss jetzt umkehren, aber der Abschied kann nicht allzu lange dauern. Man kann Sie ja von hier aus, also Sie können von hier aus schon die Häuser sehen. Gehen Sie direkt zum Grenzposten und zeigen Sie Ihre Papiere. Die Reiseunterlagen, die spanischen und portugiesischen Transitvisa. Sobald Sie Ihren Einreisestempel haben, nehmen Sie den nächsten Zug nach Lissabon. Aber das wissen Sie ja alles. Jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen.
Nach ein paar Tagen kam die Nachricht. Walter Benjamin ist tot. Er hatte sich in Porbou in der Nacht nach seiner Ankunft das Leben genommen. In dieser ausweglosen Situation, schreibt Benjamin in seinem Abschiedsbrief, habe ich keine andere Möglichkeit, als sie zu beenden. Mein Leben wird ein Ende finden in einem kleinen Dorf in den Pyrenäen, wo mich niemand kennt. Ich bitte Sie, meine Gedanken meinem Freund Adorno zu übermitteln und ihm die Situation zu erklären, in der ich mich gesehen habe. Es bleibt mir nicht genügend Zeit, all die Briefe zu schreiben, die ich gern geschrieben hätte.
Die Begegnung von Lisa Fitko und Walter Benjamin in Südfrankreich war für beide schicksalhaft. Benjamins Tod in Porbou ist bis heute ein Mysterium. Eine ominöse schwarze Tasche soll er dabei gehabt haben, die vielleicht ein bis heute verschollenes Manuskript enthielt. Viele Jahre später war es die Neugier um eben diese Tasche, die die Aufmerksamkeit schließlich auf Lisa lenkte und sie zum Niederschreiben ihrer Geschichte bewegte. Auch die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Emergency Rescue Committee ergab sich erst durch den prominenten Grenzübertritt.
Übrigens wollen diese beiden Amerikaner mit uns sprechen, sagte Hans nach meiner Rückkehr. Sie haben es scheinbar sehr eilig.
Was für Amerikaner?
Na, du weißt doch, Bohn und Fry. Bohn, der von den amerikanischen Gewerkschaften geschickt wurde, und Fry vom Emergency Rescue Committee. Sie sollen ihren Leuten hier helfen.
Was wollen sie denn von uns?
Na, ich nehme an, sie haben gehört, dass du Benjamin hingebracht hast. Vielleicht wollen sie eine Beschreibung des neuen Weges haben. um auch anderen zu helfen. Sie möchten sich heute Abend mit uns treffen.
Das war keine sehr brillante Idee. Sich in einem kleinen, etwas schmierigen Bistro in einer Seitenstraße des Vieux-Port zu treffen. Die beiden Amerikaner passten hier überhaupt nicht her. Sie sehen so auffällig sauber aus, ging es mir durch den Kopf. Mit ihnen kam Armand, der uns erzählt hatte, dass er mit Fry arbeitete. Fry kam gleich zur Sache.
Richtig. Es handelt sich um den Grenzübergang. Wir wissen, dass es jetzt schwierig ist und dass Sie Walter Benjamin auf einem neuen Weg rübergeführt haben. Es warten noch viele Immigranten, denen das Center bereits Papiere verschafft hat. Könnten Sie diesen Leuten helfen?
Ja, selbstverständlich. Ich kann Ihnen den Weg aufzeichnen und beschreiben. Das war ja gerade unsere Absicht, dass die Informationen an die Nachfolger weitergegeben würden.
Wir hatten eigentlich an etwas anderes gedacht. Um Hunderte von Gefährdeten zu retten, ist ein organisierter Grenzübergang nötig. Mit einer Anlaufstelle und Führern, die die Berge kennen. Es muss jemand dort sein, der Erfahrung in der Grenzarbeit hat.
Das war beinahe zu gut, um wahr zu sein. Das neue Komitee wird also helfen bei unserem Grenzplan? Hatten Sie einen geeigneten Mitarbeiter? Jedenfalls wollten Sie das Geld dafür aufbringen, dass sich jemand für einige Zeit dort aufhalten konnte. Fry und Bohn flüsterten einige Worte auf Englisch. Dann räusperte sich Fry wie jemand, der vorhat, eine Rede zu halten.
Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Das Geld wäre kein Problem. Es handelt sich darum, die richtige Person mit Grenzerfahrung zu finden und jemanden, der dazu bereit ist und auf den man sich verlassen kann. Man hat uns gesagt, dass Sie beide Antinazi-Literatur und Menschen über die deutsche Grenze gebracht haben. Würden Sie einige Monate?
Er blickte auf Hans. Wir? Nein, das geht nicht.
Nein, das können wir uns nicht leisten. Wo wir jetzt endlich die Papiere zusammen haben, müssen wir sehen, wie wir rauskommen können.
Oder wenn das nicht geht, werden wir uns irgendwo illegal einbauen, bevor der Rest des Landes besetzt wird. Auf kurze Zeit könnten wir vielleicht jemanden dort einarbeiten. Was meinst du?
Am besten wäre es, wenn man einen Franzosen finden könnte.
Ich verspreche Ihnen, wenn Sie wegen der Grenzarbeit hier stecken bleiben sollten, werden wir Ihnen heraushelfen.
Vielleicht meint er es ehrlich, dachte ich. Aber wie kann man denn heutzutage so etwas versprechen? Und ich sagte, vielleicht schätzen Sie die Lage nicht richtig ein. Armand griff zum ersten Mal in das Gespräch ein. Das Bistro hatte sich inzwischen geleert und wir waren die einzigen Gäste. Der Garçon war nach hinten verschwunden und Armand sprach Deutsch zu uns. Er sagte, dass man Vertrauen haben könnte. Sie seien natürlich noch nicht sehr erfahren, aber sie wollten lernen und helfen und sie verfügten über Verbindungen und Mittel. Fry verstand etwas Deutsch, aber er hatte vielleicht Mühe, uns zu folgen. Vielleicht hat der Mont auch falsch verstanden.
Combien? How much?
Was meint er? Combien was?
Combien voulez-vous?
Hans wandte sich an Herrn Mont. Meint er, dass wir die Leute für Geld über die Grenze führen?
Hört mal zu, sagte Herr Mont. Er kennt euch doch nicht. Er weiß kaum, wer ihr seid. Man kann nicht erwarten, dass er die Menschen vom deutschen Widerstand versteht. Er hat gehört, dass Gangster auf der Grenze mit Menschenschmuggel ein blühendes Geschäft betreiben. Mit denen will er sich nicht einlassen. Aber er fände es wahrscheinlich ganz in Ordnung, wenn ihr bezahlt werden wolltet.
Hans betrachtete Fry. Wissen Sie, dass Mithilfe beim illegalen Grenzübertritt von Männern im dienstpflichtigen Alter jetzt mit dem Tode bestraft wird? Und Sie bieten uns Geld an. Wir müssten ja wahnsinnig sein. Wissen Sie eigentlich, was ein Antifaschist ist? Verstehen Sie das Wort Überzeugung?
Oktober 1940.
Wir haben uns lange mit Monsieur Azema unterhalten. Er ist froh, dass wir gekommen sind und eine Weile hier bleiben werden. Vor allem hat er uns von den Lebensgewohnheiten der Menschen hier erzählt, wie man sich anpasst und was man nicht tun darf. Wenn wir mit den Weinbauern morgens vor Sonnenaufgang zwischen 4 und 5 Uhr aus dem Dorf in die Hügel hinaufziehen, wenn wir uns in nichts von ihnen unterscheiden, kein Gepäck tragen, et surtout pas de Rucksack. Der Rucksack ist das sprichwörtliche Kennzeichen der deutschen Flüchtlinge. Dann kann kein Gendarm und kein Zöllner uns von den Einheimischen unterscheiden.
1. November 1940.
Diese Woche haben wir 3-mal Leute hinübergebracht und vorige Woche 2-mal. Hans hat an Fry in Marseille geschrieben. Es geht uns gut, unsere Freunde haben keine Schwierigkeiten. Das Bergsteigen macht uns viel Vergnügen, aber wir wollen es nicht übertreiben und möglichst nicht mehr als 2x in der Woche Ausflüge machen. Die Leute hier werden uns für verrückt halten, wenn wir dauernd in den Bergen herumklettern.
Wir setzen uns am Abend vorher mit den Flüchtlingen hin und besprechen alle Einzelheiten. Nicht reden, bis wir auf sicherem Gebiet sind. Nichts tragen, nicht auffallen. Wie redet man sich am besten heraus, wenn etwas schief geht? Wir beschreiben ihnen den Übergang, um ihnen die Furcht vor dem Unbekannten zu nehmen. Wir wiederholen mit ihnen, was sie auf der spanischen Seite zu tun haben. Abstieg, Zollstelle, Eintrittsstempel. Merkt euch, es heißt Entrada. Zug nach Portugal. Einige Kleidungsstücke müssen ausgewechselt werden. Man geht nicht im Stadtmantel zur Arbeit in die Weinberge. Hans wartet morgens vor Sonnenaufgang an der Ecke der Avenue Puy-de-Mas. Wenn unsere Freunde erscheinen und einen Arm heben zum Zeichen, dass sie ihn sehen, geht er langsam voraus. Hier darf noch kein Kontakt sein, aber er behält sie im Auge. Kein Flüstern bitte. Ich gehe hinter ihnen, damit ich, wenn nötig, eingreifen kann. Mit dem Weg sind wir vertraut und immer wieder freue ich mich auf den Blick von den Bergen aufs Meer. Wenn der eine oder andere nervös ist, womit wir immer rechnen müssen, in den Bergen beruhigt er sich meistens. Für die jüngeren Leute, die wir bisher geführt haben, ist der Weg unbeschwerlich. Man könnte fast sagen, ein Vergnügen.
27. Januar 1941.
Hans wollte, dass ich mich noch eine Weile ausruhte. Und so ging er allein mit einer Familie auf die Route. Wo der Aufstieg beginnt, blieb Hans wie immer stehen und schaute sich nach seiner Gruppe um. Da sah er zum ersten Mal, dass Dr. Hirschfeld etwas mit sich schleppte, ein großes Bündel. Zugleich sah er auch die Schattenbilder der beiden Zöllner-Capes im ersten Dunkelgrau des Tages. Gemächlich folgten sie der Familie. Hans hatten sie offensichtlich nicht bemerkt, jedenfalls sahen sie nicht in seine Richtung. Einen Moment blieb er stehen und beobachtete, was passierte. Und als die beiden Silhouetten sich der Gruppe näherten, ging er langsam den Weg zurück, der Familie entgegen. Bleiben Sie jetzt ganz ruhig. Die Zöllner sind hinter Ihnen. Sagen Sie so wenig wie möglich und ich werde Sie schon herausreden. Nein, Sie müssen stehen bleiben. Die Kinder auch. Merken Sie sich, wir sind auf einem Ausflug. Wir haben nichts zu verbergen. Den Rest überlassen Sie mir. Einer der beiden Zöllner war Monsieur Henri, mit dem wir oft im Gasthaus essen. Er wandte sich an Hans.
Kennen Sie diese Leute? Es sind Ihre Freunde. Was tun Sie hier? Wo wollen Sie hin? Ach so, natürlich. Sie gehen hier oben im Dunkeln spazieren mit den Kindern.
Ja, unsere Bekannten wollten sich die Gegend ansehen. Wir möchten den Sonnenaufgang in den Bergen sehen. Da Sie sich hier nicht auskennen, bin ich mitgegangen. Ein Familienausflug. Meine Frau wollte auch mitkommen, aber Sie wissen doch, Monsieur Henri, sie ist noch zu schwach.
Ah oui, la pauvre dame. Aber wir haben noch einige Fragen zu stellen. Haben die Leute etwas zu verzollen?
Verzollen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich betreiben wir doch keine Kontrabande, keinen Schmuggel. Was mein Freund da trägt? Er drehte sich zu Dr. Hirschfeld und sah sich das Paket an. Es war der kostbare Gehpelz. Ach, das ist sein Mantel. Er dachte sicher, dass es hier oben kalt sein würde. Wie? Spanien? Mais non, pas du tout. Nein, wir wissen nicht genau, wo die Grenze ist. Herr und Frau Hirschfeld hatten sich gefasst. Die Kinder, die zuerst eingeschüchtert waren, fanden jetzt, dass dieses Abenteuer ein Riesenspaß war. Sie kicherten und liefen im Kreis herum.
Die Leute haben wohl keine Ausreisewiesen?
Ausreisewiesen für einen Ausflug? Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir hier Schwierigkeiten haben werden. Da will man seinen Freunden unser schönes Roussillon zeigen und dabei wird man verdächtigt.
Ça va, Monsieur Jean. Wenn es Ihre Freunde sind, sehen Sie die 7 Pinien da oben auf dem Hügel, unterbrach der andere. Das ist ein schöner Weg. Dahinter liegt Spanien. Aber gehen Sie geradeaus, denn der Pfad nach links führt über den Pass, wo die spanischen Grenzposten patrouillieren. Und da wollen Sie doch nicht hin.
Beide beschrieben nun eifrig die Einzelheiten des Weges zu der Stelle, von der man beide Küsten übersieht. Es war unser Weg. La Route F.
Noch eines. Ihre Freunde wären uns nie aufgefallen, ohne dieses große Bündel. Er zeigte auf den Pelz. Im Dunkeln hätten wir sie sonst nicht von den anderen Leuten unterscheiden können. Geübte Schmuggler können sie nicht sein, aber es war unsere Pflicht, nachzusehen, was sie da mitschleppen.
Hans drehte sich wieder zu Dr. Hirschfeld um und starrte ihn an. Er verschluckte seinen Zorn und sagte leise: Geben Sie den Zöllnern die beiden Tafeln Schokolade, die Sie mitgenommen haben. Schokolade ist jetzt eine unersetzliche Kostbarkeit. Dr. Hirschfeld nahm eine der Tafeln aus der Musette und reichte sie den Zöllnern. Ist eine nicht genug? Flüsterte er Hans zu. Aber Monsieur Henri hatte seine Hand schon zurückgeschoben.
Behalten Sie das für Ihre eigenen Kinder. Pouvos gos.
Das Verbot für Ausländer, sich in Küsten- oder Grenznähe aufzuhalten, machte im April 1941 die Route nicht mehr sicher. Dies bedeutete das Ende der Elfroute. Die Zahlen darüber, wie viele Menschen Lisa und Hans über ihre Route nach Spanien brachten, schwanken. Zwischen 40 und 200. Es waren Intellektuelle, britische Fallschirmspringer, ganze Familien, für die der Weg über die Pyrenäen die Freiheit bedeutete. Trotzdem waren Lisa und Hans nicht immer sicher, ob sie an der richtigen Stelle waren. Als Widerstandskämpfer wollten sie den Faschismus in Deutschland bekämpfen. Den Sommer 1941 verbrachten sie in Cassis, nun mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt, da es in Banyuls keine Aufgabe mehr für sie gab und auch ihre eigene Flucht immer schwieriger wurde. Inzwischen war es Lisa und Hans gelungen, Visen für die Ausreise nach Kuba zu bekommen. Doch Lisas Eltern befanden sich noch immer in Paris. Die Sorge um ihre Familie ließ Lisa nicht los. Ihr Bruder Hans hatte es mit seiner Familie bereits in die USA geschafft und konnte Visen für die Eltern nach Peru beschaffen. Doch wie sollten Lisas Eltern aus Paris rauskommen, wo die Deutschen herrschten? Die Gefahr wurde für sie mit jedem Tag drängender, denn es begann bereits die Deportation der französischen Juden nach dem Osten.
Vielleicht sollte ich hinüber und sie holen.
Hans schüttelte den Kopf. Das ist zu gefährlich. Vielleicht solltest du zuerst mit Mademoiselle Bertrand sprechen. Frag sie, ob sie die Eltern herüberbringen kann und wie viel es kosten würde. Sicher wird man uns helfen, das Geld irgendwie aufzutreiben.
Mademoiselle Bertrand war Französin, Mitte 30, eine kleine, aber kräftige, energische Person. Sie hatte Freunde unter den Emigranten, sie verstand ihre Situation und hatte Sympathie für sie. Da sie sich in manchen Gebieten der Demarkationslinie gut auskannte, brachte sie Leute aus der besetzten Zone über die Linie. Doch dieses Mal war sie skeptisch. Die Bewachung war verschärft worden und sie hatten sich eigentlich entschlossen, niemanden mehr hinüberzubringen.
Wir insistierten und sie dachte wieder nach. Wenn ich eine andere Übergangsstelle benutzen würde, lassen Sie mich überlegen, vielleicht etwas westlich, aber das wäre das letzte Mal und dann nie wieder.
Wir waren uns einig, dass sie diesmal nur Vater und Mutter hinübernehmen sollte und nicht wie bisher Gruppen von 4 oder 5 Leuten.
Montagnachmittag. Mademoiselle Bertrand war unterwegs nach Paris. Morgen früh würde sie zur Butte Rouge fahren, wo Vater und Mutter wohnten. Sie durften kein Gepäck mitnehmen. Mademoiselle Bertrand hatte uns zwar versichert, dass der Übergang der Linie an der Stelle, die sie diesmal wählen würde, nicht sehr beschwerlich sei, aber bei dem Alter meiner Eltern... So mussten sie also wieder einmal alles zurücklassen. Das wievielte Mal während der letzten 8 Jahre. Ich dachte... Das wird nicht das Schlimmste für sie sein, denn es gibt jedes Mal weniger zu verlieren.
Wir rechneten damit, dass Mademoiselle Bertrand am Dienstag oder vielleicht am Mittwoch mit ihnen zurückkommen würde. Aber auch am Donnerstag kam sie nicht. Am Freitag sagte Hans: Du weißt, dass wir uns die Zeit nur ungefähr ausrechnen konnten. Wir kennen das doch, es gibt immer unvorhergesehene Verzögerungen.
Am Montag fuhr ich nach Marseille. Es schien nicht viel Sinn zu haben, aber ich ging trotzdem zu Mademoiselle Bertrands Wohnung. Die Tür zu ihrem Zimmer war angelehnt. Ich stieß sie auf.
Meine Augen mussten sich nach dem Sonnenlicht auf der Straße erst an das Halbdunkel gewöhnen. Erst sah ich nur ihr blasses Gesicht mit dem dunklen Haar, das ihr in die Stirn fiel. Sie saß an einem kleinen alten Schreibtisch und als sie aufblickte, riss sie ihre Augen weit auf und sah mich erschreckt an. Dann schlug sie die Hände vors Gesicht und weinte. Ich ging ein paar Schritte hinüber zu ihr. Ich schüttelte sie bei den Schultern und sagte: Was ist geschehen? So reden Sie doch. Was ist geschehen?
Ich konnte nichts tun. Ich konnte Ihnen nicht helfen.
Leben meine Eltern? Sagen Sie doch, ob sie leben.
Ja, sie leben. Aber
wo? Sagen Sie, wo sie sind.
In Macon, im Gefängnis.
Wann hat man Sie verhaftet?
Donnerstag.
Seit wann sind Sie denn zurück?
Seit Sonnabend.
Aber warum haben Sie uns denn nicht...
Ich konnte nicht. Ich hatte einfach nicht die Kraft, es Ihnen zu sagen.
Was ist denn passiert?
Ich reiste nach Paris, um Ihre Eltern abzuholen. Doch ein befreundetes Ehepaar bat mich kurzfristig, Sie ebenfalls mitzunehmen. Obwohl ich Bedenken hatte, willigte ich ein. Und bald baten weitere verzweifelte Menschen um Hilfe. Aus Angst, es könnte ihre letzte Chance sein, nahm ich schließlich 22 Personen mit. In der Nacht überquerten wir heimlich die Demarkationslinie und gelangten unbemerkt in die unbesetzte Zone. In einem kleinen Hotel kamen wir unter, provisorisch auf Matratzen verteilt. Am nächsten Morgen am Bahnhof standen die alten Leute entgegen meiner Warnung, sich unauffällig zu verhalten, eng zusammen. Ein Fehler. Polizisten bemerkten sie und nahmen sie fest. Ich konnte nur aus der Entfernung zusehen. Die Gruppe wurde in einen Waggon gebracht, um in die besetzte Zone zurückgeschickt zu werden. Ich stellte den Kommissar zur Rede, doch er drohte mir mit Verhaftung. Später kamen sie zurück, doch ihre Eltern wurden in Macon eingesperrt und niemand wusste, wie es weitergehen würde.
Sie gab mir die Adresse und den Namen des Kommissars Special de Police von Macon. Hoffentlich sind das nur Gerüchte, fügte sie hinzu. Aber es heißt, dass jetzt Menschen nach dem Osten deportiert werden.
Ich eilte die Treppe hinunter. In 2 Wochen mussten wir nach Portugal abreisen, um das Schiff nicht zu versäumen, das vielleicht das letzte war.
Ich ging direkt ins Büro des American Rescue Committee. Die Arbeit des Komitees war durch die wachsende Behinderung seitens der Behörden während der letzten Monate beträchtlich eingeschränkt worden. Eine Reihe von Mitarbeitern war verhaftet worden. Einige, unter ihnen auch Varian Fry, hatten Frankreich verlassen müssen.
Können Sie uns helfen? Kennen Sie irgendwelche Wege, wie man meine Eltern herausbekommen kann?
Niemand wusste Rat. Alle Verbindungen, die das Komitee zu höheren Stellen gehabt hatte, waren eingetrocknet. Als wir nach 2 Tagen nichts erreicht hatten, überlegten wir, ob ich nicht nach Macron fahren und versuchen sollte, mit dem Kommissar zu sprechen, obwohl er offenbar ein Nazi-Freund und Kollaborateur war. Ich rief ihn erst einmal an, um zu sehen, wie er reagierte.
Ich sei die Tochter von Monsieur und Madame Eckstein und würde morgen dort ankommen, um meine Eltern zu besuchen. Er möge freundlicherweise dafür sorgen, dass ich sie sehen könne. Er begann durchs Telefon zu schreien und ich hörte etwas von »Ce Juifler«. Ich könne sie nicht sehen und wenn ich nach Macon käme, würde ich sofort verhaftet werden.
Das hatte also keinen Sinn. Ich fuhr wieder nach Marseille, um mit Leuten zu sprechen.
Im Autobus ließ ich mir nochmals alles durch den Kopf gehen. Es ging im Kreis herum. Wir mussten einen Ausweg finden. Ich konnte nicht einfach Frankreich und Europa verlassen, während meine Eltern gefangen gehalten wurden von diesen Faschisten. Andererseits, mein Mann musste heraus aus dieser Falle. Ich konnte ihn nicht verlassen und ich konnte meine Eltern nicht verlassen. Ich konnte nicht zwischen ihnen wählen. Es musste also einen Ausweg geben.
Gegen Ende des Tages, an dem ich wieder nichts erreicht hatte, sah ich Fritz, einen jungen Emigranten, mit dem wir uns in Marseille angefreundet hatten und der mit mir nach einem Ausweg suchte.
Hast du es beim schwedischen Konsulat versucht?
Das schwedische Konsulat? Nein, ich war bei den Amerikanern, aber man ließ mich nicht einmal hinein. Wie kommst du auf Schweden?
Hör mal, es ist nur so eine Idee von mir und vielleicht kommt nichts dabei raus, aber schaden kann es nicht. Man hat mir gesagt, dass Herr Berglund, der Konsul, der Bruder eines sozialistischen Journalisten ist. Das ist alles, was ich weiß und auch das nur vom Hörensagen. Auf mich kannst du dich natürlich nicht beziehen, denn er kennt mich nicht.
Sehr hoffnungsvoll klang das nicht, aber ich wusste wirklich nicht mehr, wohin ich mich noch wenden konnte. Schweden fiel mir ein, hatte die diplomatische Vertretung von Deutschland bei der Petain-Regierung im unbesetzten Frankreich übernommen. Wer weiß, vielleicht würde das helfen. Es war schon am späten Nachmittag und der schwedische Konsul saß allein in seinem kleinen Büro. Herr Berglund war ein großer, schlanker Mann. Zurückhaltend höflich. Er hörte mir zu, als ich ihm erzählte, was mit meinen Eltern geschehen war, und er sagte, es tue ihm aufrichtig leid, aber was mich zu ihm geführt habe. Ich sei mir doch sicher im Klaren darüber, dass sein Konsulat mir nicht helfen könne. Ich sagte, ich hätte irgendwie das Gefühl, dass er als der Vertreter Schwedens Verständnis für meine Lage haben würde.
Ein Gefühl.
Es kam mir vor, als wenn seine Augen ein wenig lächelten, und so fuhr ich vor, na, ich dachte, dass Sie mir vielleicht einen Rat geben könnten. Sehen Sie, wir müssen weg und es bleibt nicht viel Zeit.
Von mir können Sie keine Hilfe erwarten. Persönlich bedauere ich den Fall sehr, doch als Vertreter meiner Regierung kann ich mich nicht einmischen.
Ich kenne mich natürlich auf dem diplomatischen Parkett nicht aus. Und sicher folgen Sie den bestehenden Regeln, die sicher all Ihre Berechtigung haben. Doch die Zeiten, in denen wir leben, sind aus den Fugen geraten. Und was mit meinen Eltern geschieht, ist doch wohl ganz und gar anormal. Könnte es nicht sein, dass die bestehenden Regeln ihren Sinn verlieren in einer Welt, in der alle Werte auf den Kopf gestellt sind?
Sie sprechen von moralischen Werten, wenn ich Sie richtig verstehe. Meine Rolle hier beschränkt sich auf konsulare Pflichten und leider besteht kein Zusammenhang zwischen diesen Aufgaben und Ihrem Fall.
Ich bin zu Ihnen gekommen mit der Bitte, mir gegen einen schamlosen Missbrauch zu helfen. Pour arrêter un abus honteux. Ich mache das ganz falsch, sagte ich mir im selben Augenblick. Ich sollte ihn nicht herausfordern. Nach einer kleinen Pause fiel mir ein, vielleicht könnten Sie meine Eltern in Ihr Konsulat vorladen. Une Convocation. Einfach eine Aufforderung, sie zu besuchen. Sicher würde der Kommissar Sie damit nach Marseille kommen lassen. Er würde ein Schreiben von Ihnen nicht ignorieren.
Madame, ich kenne Ihre Eltern überhaupt nicht. Und ich kann nichts mit Ihnen zu tun haben. Ich fürchte, es hätte keinen Zweck, diese Angelegenheit noch weiter zu diskutieren.
Also wieder nichts. Jetzt müsste ich sicher aufstehen und mich verabschieden. Doch ich zögerte einen Moment und dachte, dieser Mann hier könnte mir helfen. Ich weiß niemand anderen mehr, an den ich mich wenden kann. Und ich beschloss, ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier sitzen, bis er mir hilft. Wohin sollte ich denn auch gehen? Ich wunderte mich, dass er selbst nicht aufgestanden war. Er saß einfach stillschweigend an seinem Schreibtisch, ohne sich zu rühren. Auch mir fiel nichts ein. Ich hatte alles gesagt. So saßen wir uns wortlos gegenüber eine Zeit lang, schien mir. Es gab nichts mehr zu reden. Aber dann sprach er doch wieder.
Ist Ihr Vater ein Jude?
Ja.
Von wo stammen Ihre Eltern?
Aus Wien.
Was hat Ihr Vater dort gemacht?
Er war Herausgeber einer Zeitschrift.
Was für eine Art Zeitschrift?
Eine literarische Zeitschrift. Pazifistisch.
Ich könnte Ihnen eine Konvokation für Ihre Eltern nur geben, wenn Sie mir schwören, dass Sie nie hier im Konsulat erscheinen werden. Ich muss Ihr Versprechen haben, dass Sie das Schreiben nur zur Vorlage beim Kommissar von Macron benutzen werden.
Ich versprach und ich schwor. 10 Minuten später war ich am Hauptpostamt, steckte die Kopie des Schreibens in den Briefumschlag des Konsulats, adressierte ihn an den Kommissar Special de Police de la Ville de Macron und warf ihn in den Briefkasten.
Nur wenige Tage darauf kamen Mutter und Vater mit dem Abendzug in Cassis an. Es blieben uns 5 gemeinsame Tage in Cassis. Wir hatten so viel zu erzählen, zu besprechen, zu fragen, zu erledigen. Und was konnte getan werden für die anderen Leute, die man im Macron festhielt? 2 von ihnen waren ebenfalls durch Intervention ihrer Familie entlassen worden. Aber die anderen saßen noch. Auch sie hatten die Gerüchte von Deportationen nach dem Osten gehört. Mutter hatte Namen und Adressen von Angehörigen der Frauen. Man musste sich mit ihnen in Verbindung setzen.
Nach 5 Tagen nahmen wir den Autobus nach Marseille. Zum letzten Mal. Ich schaute mich um. Meine Eltern standen da und winkten uns nach und wir winkten zurück. Wie oft in den letzten 8 Jahren hatten wir uns zum Abschied zugewinkt.
Wir setzten uns hin und ich spürte die Anspannung der letzten Wochen von mir abgleiten, bis ich ganz schlaff war. Und ich wunderte mich. Wir fahren auf eine Insel, die heißt Kuba. Vater und Mutter sind frei, aber sie können nicht mit. Ich aber sitze hier und nichts rührt sich in mir. Ich habe keine Angst, ich freue mich nicht, ich bin nicht einmal traurig. Ich fühle nichts, gar nichts.
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, verwundert und ergriffen habe ich das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland empfangen. Vor 48 Jahren hatte mir die nationalsozialistische Regierung die deutsche Staatsbürgerschaft abgesprochen wegen schädlichen Verhaltens und Mangel zur Treue am Reich. Das Verdienstkreuz lege ich nun zu der damaligen Urkunde, beides Zeugnis ihrer Zeit, getrennt durch ein halbes Jahrhundert. Als wir, Hans Fitko und ich, flüchtende Antifaschisten über die Berge führten, war dies einfach ein Teil der damals notwendigen Form des Widerstands gegen die Nazi-Barbarei. Die so unverhoffte Verleihung des Verdienstordens hat mich tief bewegt, als Zeichen der Anerkennung für Kämpfer des Widerstands. Doch in meine Freude darüber mischen sich beunruhigende Fragen. Beschränkt sich die Auszeichnung auf Einzelne? Sollte die Anerkennung nicht vor allem dem Widerstand als Ganzes gelten? Immer wieder werde ich von jungen Menschen gefragt, wie war es möglich, dass niemand sich den Verbrechen entgegenstellte? Es scheint, dass die Jugend wenig vom Widerstand weiß, dass ein Versäumnis nachzuholen ist. Das Andenken an den wahren geschichtlichen Anteil des Widerstands ist nicht Gemeingut im Bewusstsein der Deutschen geworden. Verschließt man nicht die Augen vor dieser Seite der Vergangenheit? Weiß man, wie viele Widerstandsgruppen es gab, wo sie wirkten? Berichtet man darüber, was sie taten? Sind ihre Worte der Jugend überliefert worden? Kennt man die Zahl der Hingerichteten? Weiß man, wie viele auf der Flucht erschossen wurden? Zu Tode gefoltert? Dem Widerstand gegen das verbrecherische Regime muss erst der wahre Platz eingeräumt werden, damit die neue Generation an sich selbst und an die Zukunft glauben kann. Ich danke Ihnen für die Auszeichnung im Namen des deutschen Widerstands. Mit vorzüglichster Hochachtung, Ihre Lisa Fitko.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an die Initiative Lisa Fitko für diese Lesung. Genau, das Ganze wurde auch aufgezeichnet und kann im Internet nochmal abgerufen werden. Und bei uns geht es dann weiter um 7:45 mit dem Queer Quiz und der Drag Show. Danke.
Genau, auch von uns danke, dass ihr da seid. Ich habe noch ein ganz besonderes Dankeschön an die beiden Dolmetscherinnen, die hier 30 Seiten Text ganz spontan in eine Lesung übersetzt haben und damit die Geschichte von Lisa Fitko nochmal ganz, ganz vielen anderen Leuten erfahrbar gemacht haben. Deswegen vielen, vielen Dank.